Info 3 Mittag.
Die Schweiz ist schlecht gerüstet für einen großen Atomunfall. Bis Ende Jahr sollen neue Konzepte her. In Syrien gehen die Kämpfe weiter, auch in den Städten Damaskus und Aleppo. Der Walliser Polizeikommandant gibt zu, ich habe den Stein in der Türkei eingepackt, dachte aber, dass er keinen Wert habe. Das Wetter in den Alpen, vor allem am Samstag wieder Schauer und Gewitter, im Flachland zeitweise sonnig und meist trocken, bei 25 bis 29 Grad. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Andi Löscher mit den Nachrichten.
Der Bund braucht für Krisensituationen ein besseres Kommunikationssystem. Es soll insbesondere ausfallsicher sein. Auch die Schweizer Atomkraftwerke und das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sollen an das neue System angeschlossen werden. Nach der Atomkatastrophe von Fukushima hatte sich gezeigt, dass dies bisher nicht der Fall war. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz arbeitet nun ein Konzept aus und will es bis Ende Jahr dem Bundesrat vorlegen, wie der stellvertretende Direktor Christoph Luri sagte. Für das neue Kommunikationssystem seien bedeutende Investitionen nötig. In Syrien hat der Bürgerkrieg weitere Todesopfer gefordert. In der Hauptstadt Damaskus seien Granaten in einem palästinensischen Flüchtlingslager explodiert, melden oppositionsnahe Aktivisten. Dabei seien mindestens 15 Menschen getötet worden. Aus der Stadt Hama hieß es, es habe in den letzten Stunden Dutzende Tote gegeben. Und auch in der Wirtschaftsmetropole Aleppo gingen die Kämpfe weiter. Der Walliser Polizeikommandant Christian Baron hat vor den Medien Stellung genommen zu seiner vorübergehenden Festnahme in der Türkei. Er wurde beschuldigt, während seiner Ferien türkisches Kulturgut gestohlen zu haben. Baron bekräftigte nun, er habe nie daran gedacht, mit seinem Handeln eine Straftat zu begehen. Er entschuldige sich bei der Türkei. Es habe sich beim entsprechenden Kulturgut um einen Stein gehandelt, den er neben einer Hauptstraße gefunden habe. Die Kantone Basel-Landschaft und Basel-Stadt sollen sich zu einem Kanton zusammenschließen. Ein Komitee hat begonnen, Unterschriften zu sammeln für zwei gleichlautende Volksinitiativen in beiden Kantonen. Die Initianten sind politisch breit abgestützt. Sie halten die heutige Situation mit zwei Kantonen für unnötig aufwendig. Viele Projekte ließen sich in einem einzigen Kanton besser umsetzen, argumentieren sie. Zwei umsatzstarke Schweizer Unternehmen haben ihre Halbjahreszahlen präsentiert. Der Industriekonzern OC Oerlikon steigerte seinen Gewinn gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum um 37% auf 114 Millionen Franken. Und der Gewinn des Aromen- und Riechstoffherstellers Givaudan erhöhte sich um fast 70% auf über 200 Millionen Franken. Beide Unternehmen erzielten einen Umsatz von je rund 2 Milliarden Franken. Wer aus der Kirche austritt, darf seine Konfession weiterhin behalten. Zu diesem Schluss kommt das Bundesgericht. Es hatte den Fall einer Frau zu beurteilen, die aus der katholischen Kirchgemeinde Luzern austreten wollte. Wer aus der Kirche austrete, habe gegenüber der Kirche zwar keinerlei Rechte und Pflichten mehr, befand das Gericht. Ob die betroffene Person aber geistlich einer Kirche angehören will, sei aus staatlicher Sicht nicht relevant. Die Schweizer Beachvolleyballer Sascha Heyer und Sébastien Chevalier sind an den Olympischen Spielen ausgeschieden. Sie verloren den Achtelfinal gegen das polnische Duo Bialek-Brudel in zwei Sätzen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.439 Punkten plus 0,5%. Der Euro wird zu 1.2015 gehandelt, der Dollar zu 98,25
Rappen. Info 3 Mittag. Die Themen.
Wir hören aus erster Hand, wie die Menschen in der schwer umkämpften Stadt Aleppo leben.
Die Leute sagen ihnen, traut sich eigentlich keiner mehr von uns auf die Straße, weil es eben jederzeit überall losgehen kann. Es gibt keine sicheren Gegenden.
Wir fragen, warum ausgerechnet die Schweizer Kernkraftwerke nicht an ein krisensicheres Telefonnetz angeschlossen sind. Und wir hören, warum der Walliser Polizeikommandant in der Türkei einen antiken Stein hat mitlaufen lassen. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Im Flachland und im Wallis gibt es ein Gemisch aus Sonne und Quellwolken. Dabei bleibt es meist trocken bei 25 bis 29 Grad. Morgen gibt es vor allem in den Alpen wieder Schauer und Gewitter, sonst ist es recht sonnig. Die RS3-Verkehrsinformation von 12.05 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel Richtung Süden zwischen Wassen und Göschenen 3 Kilometer Stau und eine Wartezeit von 30 Minuten. Und vor dem Gotthardtunnel Richtung Norden zwischen Quinto und Airolo 5 Kilometer Stau und eine Wartezeit von einer Stunde. In der Region Bern auf der A6 Richtung Spiez zwischen Rubigen und Thun Nord Stau wegen einer Baustelle. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal sowie auf der A2 Richtung Luzern zwischen Egerkingen und der Verzweigung Herkingen stockender Verkehr.
Info 3 Mittag.
Bei einem größeren Unfall in einem Schweizer Atomkraftwerk würde die Kommunikation zwischen den Behörden und dem betroffenen AKW innerhalb weniger Stunden zusammenbrechen. Und auch sonst gibt es bei der Bewältigung einer möglichen atomaren Katastrophe Handlungsbedarf. So ist die Schweiz auf die radioaktive Verstrahlung von Mensch und Boden kaum vorbereitet. Bis Ende Jahr will nun der Bund neue Konzepte ausarbeiten. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Nach der Reaktorkatastrophe im japanischen Fukushima war die Betriebsmannschaft des Atomkraftwerks während Tagen auf sich alleine gestellt. In der Schweiz wäre das zurzeit wohl nicht viel anders, wie Abklärungen der Bundesbehörden zeigen. Denn ausgerechnet die Kernkraftwerksbetreiber und das eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI sind nicht an das krisensichere Telekommunikationsnetz angeschlossen, das Behörden von Bund und Kantonen miteinander verbindet. Dies bestätigt der stellvertretende Direktor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, Christoph Fluri.
Beim ENSI und den KKWs ist es so, dass sie heute verbunden sind über eine Mietleitung der Swisscom. Die ist nicht ausfallsicher.
Denn die öffentlichen Netze, wie jenes der Swisscom, sind bei einem Stromausfall innert kürzester Zeit tot. Anfang Juli musste der Bundesrat in einem Bericht, der die Notfallschutzmaßnahmen in der Schweiz überprüft, feststellen:
Bei einem Extremereignis in der Schweiz kann ein Ausfall aller konventionellen Kommunikationsmittel nicht ausgeschlossen werden.
Je nach Betreiber, Anlageart und Standort kann die Kommunikation bei einem Stromausfall höchstens noch wenige Minuten bis Stunden aufrechterhalten werden. Auch das interne System Vulpus, auf dem die Behörden im Krisenfall miteinander kommunizieren, entspricht den Anforderungen nicht mehr. So können über Vulpus zum Beispiel keine Daten übermittelt werden. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz unterbreitet dem Bundesrat nun bis Ende Jahr ein Konzept für ein völlig neues Kommunikationssystem, kündigt der stellvertretende Direktor Fluri an.
Dieses System ist ein ausfallsicheres Führungskommunikationssystem zwischen allen beteiligten Führungsstäben auf Stufe Bund und Kantone plus weitere Partner, wie beispielsweise Betreiber von großen kritischen Infrastrukturen. Dieses System soll neu auch Daten übertragen können.
Schon jetzt ist klar, das wird teuer. Die Bundesbehörden sprechen von bedeutenden Investitionen, die nötig sein werden. Aber nicht nur die Kommunikation macht dem Bund Sorgen. Unser Land wäre auch nicht genügend auf die radioaktive Verstrahlung bei einem Atomunfall vorbereitet. Der Bericht des Bundesrates, der bisher öffentlich kaum beachtet worden ist, hält fest:
Heute ist nicht klar, wer für die Koordination der Pflege stark verstrahlter Personen zuständig ist.
Auch müssen die Bundesbehörden eingestehen, dass nur gerade für die ersten Stunden bis Tage nach einem Unfall überhaupt Notfallszenarien bestehen. Für die Zeit danach liegt nichts vor.
Konzepte und konkrete Vorbereitungen für die Phase des Krisenmanagements fehlen weitgehend.
So ist zum Beispiel ungeklärt, wie radioaktiv belastete Gebiete dekontaminiert werden sollen. Christoph Fluri vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz sagt:
Die bisherigen Szenarien, die gingen davon aus, dass man damit nicht rechnen muss.
Doch jetzt habe man im Labor Spiez des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz Studien angestellt, die aufzeigten, wie man verseuchte Böden großflächig dekontaminieren könnte.
Es zeigt sich allerdings, dass das sehr, sehr aufwendig, auch personalintensiv ist.
Auch zu diesem Thema muss das Bundesamt bis Ende Jahr der Landesregierung weitere Angaben liefern.
Info 3 Mittag.
Nachdem der Syrien-Sonderbeauftragte Kofi Annan sein Amt niedergelegt hat, rückt eine diplomatische Lösung des blutigen Konflikts in weite Ferne. Sowohl das Regime von Präsident Bashar al-Assad als auch die Rebellen setzen auf Gewalt. Der Journalist Thomas Avenarius war bis gestern in der umkämpften Wirtschaftsmetropole Aleppo. Ich habe ihn gefragt, welches Bild sich ihm geboten habe.
Was in Aleppo natürlich am auffälligsten ist, die Stadt wird aus der Luft bombardiert. Sie sehen Kampfflugzeuge und Helikopter, sie sehen große Rauchpilze und hören starke Detonationen. Es sind meistens die Viertel im Osten und Süden der Stadt, die besonders heftig umkämpft sind. Das Interessante an den Kämpfen in Aleppo ist, dass sie wandern. Sie haben diese hart umkämpften Punkte, sie sehen die Rauchpilze und Detonationen immer an denselben Stellen in der Entfernung. Aber dann hören sie plötzlich auch sehr, sehr nah irgendwelche Schießereien. Die Rebellen sind ganz offensichtlich in der Lage, sich innerhalb der Stadt relativ ungehindert schnell zu bewegen und sich wieder zurückzuziehen. Und ihre Ziele sind natürlich immer die großen staatlichen Einrichtungen, also die Militäreinrichtungen, die Polizeieinrichtungen, die Geheimdiensteinrichtungen, die sie angreifen. Diese Einrichtungen sind regelrechte Festungen, die mit Sandsäcken und Betonbarrieren verbarrikadiert sind. Die müssten natürlich, wenn die Rebellen Aleppo einnehmen wollen, gestürmt werden und das würde sehr, sehr blutig werden.
Gibt es denn in der Stadt auch noch so etwas wie Alltag?
Ja, also Alltag, ich glaube, es wäre zynisch zu sagen, dass das noch Alltag ist. Die Leute sagen ihnen, es traut sich eigentlich keiner mehr von uns auf die Straße, weil es eben jederzeit überall losgehen kann. Es gibt keine sicheren Gegenden. Auf der anderen Seite war ich persönlich erstaunt, wenn man in den wohlhabenden Christenvierteln abends unterwegs ist, sitzen die Leute im Café und gehen in die Restaurants, auch mittags. Es gibt schon noch Alltagsleben in einzelnen Vierteln, aber ich würde das nie verallgemeinern, denn ich habe ja nur Bruchteile dieser Stadt gesehen.
Vor allem sunnitische Viertel sind ja offenbar unter Beschuss. Wer Geld hat, flieht ins Ausland. Wer mittellos ist, flieht zum Teil in sicherere Viertel, zum Beispiel christliche Viertel. Kommen die Leute denn dort auch unter?
Ja, das große Problem ist, dass der syrische Staat für die Flüchtlinge nichts tut, wahrscheinlich auch gar nichts tun kann, da er sich mit seinen militärischen Anstrengungen ja schon verhoben hat. Was mich sehr beeindruckt hat, ich habe in Schulen Flüchtlinge gesehen, die ausschließlich von Freiwilligen betreut werden, wo junge Leute aus Pfadfinderorganisationen oder aus religiösen Organisationen, Angehörige von Minderheiten, aber auch von den großen Religionsgruppen, diese Leute freiwillig betreuen. Und was mindestens genauso beeindruckend ist, sie tun das ausschließlich mit Spendengeldern von reichen Geschäftsleuten in der Stadt. Und auch da sind es wiederum Muslime und Christen, Sunniten und Schiiten, alle geben Geld. Es ist Ramadan, die Menschen sind großzügig im Nahen Osten in dieser Zeit. Wenn der Ramadan vorbei ist, das sagen die Helfer selber, wird das Geld weniger werden, dann wird es noch schwieriger werden für sie, die Leute zu versorgen. Es geht aber nicht nur um Geld, es geht auch darum, an Nahrungsmittel ranzukommen. Brot wird knapp, die Preise steigen, Brot ist meines Wissens viermal so teuer, inzwischen Benzin dreimal so teuer. Ein Teil der Flüchtlinge, wahrscheinlich der wesentlich größere Teil, lebt unter Brücken, in jetzt im Sommer noch erträglichen Situationen, aber längerfristig gesehen, wenn sich der Kampf am Aleppo hinzieht, was ohne weiteres sein kann, haben diese Leute in der Stadt keinen Platz, zu dem sie gehen können. Die syrische Regierung muss intern Lager einrichten und davon habe ich nichts gesehen.
Sagt der Journalist Thomas Avenarius. Er war bis gestern in der schwer umkämpften Stadt Aleppo.
Info 3 Mittag.
Jetzt hat er sich also selber zu Wort gemeldet, der Walliser Polizeichef Christian Varon. Und er hat zugegeben, ja, ich selber habe in der Türkei ein handgroßes Steinfragment mitgenommen.
Ich habe nur diesen Stein noch einmal, also draußen der Stadt, neben einer Hauptstraße gefunden. Und für mich, dieser Stein war da und hatte für mich also keinen Wert.
Unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Gutersohn war bei der Medienkonferenz dabei. Ich habe ihn gefragt, wie denn Christian Varon begründet hat, dass er den Stein eingepackt hat.
Ja, er wollte einfach ein Souvenir mitnehmen. Der Stein lag laut Christian Varon weit außerhalb einer historischen Stätte. Er sagt, am Straßenrand, nicht weit von seinem Bus entfernt. Etwa ein 20 cm großer Stein, wie Christian Varon sagt. Für ihn hatte er einfach keinen Wert. Er fand ihn irgendwie schön, sagt er, und wollte ihn als Souvenir mitnehmen.
Jetzt ist das ja in der Türkei verboten. Die türkischen Behörden machen auch darauf aufmerksam. Was droht denn Christian Varon jetzt noch von den türkischen Behörden hier?
Das ist noch unklar. Christian Varon sagt, er sei freigelassen worden, habe aber noch keinen Freispruch erhalten. Er hat kein Papier auf dem Tisch vor seinen Augen, das seine Unschuld beweist. Insofern wird es wahrscheinlich noch zu einer weiteren Gerichtsverhandlung kommen, mit oder ohne Christian Varon. Das Einzige, was Christian Varon sagt, ist, dass er bedingungslos freigelassen wurde und ohne weitere Kondition das Land verlassen durfte.
Und in der Schweiz, Varon wollte ja in die Walliser Regierung, hat der Vorfall jetzt politische Konsequenzen in der Schweiz?
Bis jetzt nicht, nein. Er sagt, er sei immer noch Kandidat für die Walliser Kantonsregierung, habe auch von seinen Parteikollegen viel Unterstützung erhalten. Sie sagen, so sagt Christian Varon, es gebe keinen Grund, jetzt auf die Kandidatur zu verzichten. Auch als Polizeikommandant wird er nicht zurücktreten, so hat er es auf jeden Fall heute gesagt. Er hat die Vertrauensfrage an die Regierung nicht gestellt. Insofern wird das laut dem heutigen Standpunkt keine weiteren Konsequenzen haben für ihn,
sagt unser Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson. Das war Info 3, Nachrichten und Hintergründe auf DS3 Virus und DS4 News und im Netz unter ds.ch. Mein Name Andrea Abbühl.